Hallo und herzlich willkommen im offiziellen Podcast von simplifilit.de. Mein Name ist Oliver Domröse. Hier erfährst du alles, was du im Umgang mit Narzissten wissen musst und wie du erfüllte und wertschätzende Beziehungen leben kannst. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Episode anhörst und wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören und spannende Erkenntnisse. Hallo und schön, dass du hier bist. Lässt sich Konarzismus heilen? Was zeichnet Konarzismus eigentlich aus? Was ist der Unterschied zwischen Konarzismus oder weiblichen Narzissmus und dem grandiosen oder männlichen Narzissmus? Diese spannenden Fragen möchte ich in der heutigen Episode bewegen und versuchen, dir eine nachvollziehbare und praxisnahe Antwort zu geben. Was ist Konarzismus? Konarzismus, auch komplementär oder weiblicher Narzissmus genannt, ist das Gegenstück zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Wenn in den Medien oder in Artikeln von Narzissmus gesprochen wird, ist meist der grandiose männliche Narzissmus gemeint. In dieser Episode möchte ich nur kurz die Merkmale von Konarzismus umreißen und mich mehr auf den Aspekt und die Frage der Heilung konzentrieren. Falls du tiefer in die Ursachen und Merkmale von Konarzismus einsteigen willst, höre dir dazu die Episode 15 in meinem Podcast an, in der ich sehr ausführlich auf die Ursachen und Anzeichen von Konarzismus in Beziehung eingehe. Grundsätzlich kann man sagen, beiden Formen, dem männlichen wie weiblichen Narzissmus, liegt eine verborgene Selbstwertwunde zugrunde, resultierend aus frühkindlichen Prägungen und Vernachlässigungen, die sich aber nach außen in der Gestaltung und in der Beziehung jeweils anders zeigt. Während der oftmals männliche Narzisst nur an sich und seine Bedürfnisse und Erfolge denkt, dreht sich bei dem oftmals weiblichen Konarzisst alles um die Wünsche und Bedürfnisse des anderen. Beide versuchen damit, ihr mangelndes Selbstwertgefühl auszugleichen, der inneren Leere zu entkommen, um so etwas von der dringend benötigten Zuwendung und Bestätigung von außen zu erhalten. Der renommierte Schweizer Psychotherapeut Jürg Willi prägte vor einigen Jahren aufgrund von jahrelanger Forschung und Erfahrung mit Klienten den Begriff des Komplementärnarzissten, den man gleichsetzen kann mit dem Begriff Konarzist. Da, wo der Narzisst nur sich selbst bewundern lassen will, will der Komplementärnarzisst sich ganz für einen anderen aufgeben, schreibt Jürg Willi dazu. Komplementär bedeutet von seinem Wortstamm her übrigens ergänzend, was der dahinterliegenden Dynamik eines Konarzisten sehr nahe kommt. Narzisst wie Konarzist bedingen und brauchen sich gegenseitig, jedoch auf eine rein destruktive, ungesunde Art und Weise. Konarzismus, die Sucht, gebraucht zu werden. Ich möchte hier noch einen anderen Aspekt reinbringen, der so im Zusammenhang mit Konarzismus selten betrachtet wird. Nämlich, dass hinter dem Begriff eine Art von suchtmäßiger Vorstellung steckt, sich selbst komplett zu vergessen, aufzugeben, weil der andere oder der Partner mich ständig braucht. Gemeinhin bekannt sind stoffliche Süchte wie Alkohol, Drogen oder Nikotinsucht. Es gibt jedoch auch weniger bekannte, aber genauso schädliche nichtstoffliche Süchte wie Arbeits-, Ess-, Sex-, Liebes- oder Beziehungssucht. Konarzismus ist ebenso eine Form der Co-Abhängigkeit. So können wir ohne weiteres bestimmte Verhaltensweisen von Konarzisten als suchtartig bezeichnen. Eine unterschwellige Sucht, gebraucht zu werden, um etwas Liebe, Anerkennung, Wertschätzung zu erhalten. Allerdings für den Preis, sich selbst und die innere Würde damit komplett aufzugeben. Mit den Gedanken der Aufmerksamkeit nur beim anderen oder der Verbesserung der Beziehung zu sein. Konarzissten zeichnen ein stark ausgeprägter Harmoniewunsch aus. Ihnen fällt es in einer Beziehung schwer, ihre Eigenständigkeit zu behaupten. Sie neigen dazu, sich unterzuordnen bis zur kompletten Selbstaufgabe der eigenen Grenzen, Bedürfnisse, Vorhaben und so weiter. Auch bei offensichtlichem Fehlverhalten des Gegenübers suchen sie als erstes die Schuld bei sich und meist eben nur und ausschließlich bei sich. Dieses Verhalten kann sich schon in einer einseitigen, unglücklichen Verliebtheit oder Kennenlernphase zeigen und nicht erst in einer späteren Beziehung. Genau solch eine Phase durchlebte ich vor einigen Wochen selbst. Ich war komplett mit meinem bedürftigen inneren Kind identifiziert und glaubte daraus, dass mir dieses Gefühl eines inneren Mangels nur die in Anführungszeichen angebetete Frau wegnehmen kann. Dadurch verhielt ich mich selbstverleugnend, selbstverletzend, unterwürfig, ja wartete wie ein Drogenabhängiger jeden Tag auf eine Nachricht oder Reaktion dieser Frau. Kurzum, ich gab mich komplett auf. Und das fühlte sich richtig mies an. Stark ausgeprägte Co-Narzissten machen sich komplett abhängig von der Meinung, dem Wohlergehen, dem Verhalten eines anderen Menschen. Sie sehen einen anderen Menschen als den Mittelpunkt ihres Lebens, der ihnen Sinn, ja überhaupt erst eine Daseinsberechtigung verleiht. Die innere Überzeugung dazu lautet: Ohne den anderen bin ich nichts wert. Da stellt sich die berechtigte Frage, warum verhält sich ein Mensch so? Konarzismus ist eine Traumaspätfolge. Schauen wir uns diese Dynamik aus einer Traumaperspektive an, macht dieses Verhalten durchaus Sinn, zumindest damals als Kind. Ein Mensch, der heute solche Verhaltensweisen an den Tag legt, hatte als Kind keine andere Wahl, als sich selbst und all seine Bedürfnisse und Gefühle total aufzugeben. Aufgrund des schrecklichen Umfeldes, in dem es aufwuchs und eben auch ausgeliefert war, konnte es alles Lebendige, Vitale in sich nur aufgeben, um doch noch einen Hauch der überlebenswichtigen Zuwendung von den Bezugspersonen zu erhalten. Ein Kleinkind würde niemals die Bindung zu seinen Eltern gefährden. Seine Eltern sind seine Welt. Erlebt es also beim Zeigen von Wut, Trauer, Bedürftigkeit keine Resonanz oder sogar Bestrafung, dann fängt es an zu denken, diese Bedürfnisse in mir sind unerwünscht. Wenn ich sie aufgebe und mich um die Bedürfnisse meiner Mama oder Papa kümmere, dann erhalte ich etwas Zuwendung. Was ich will, ist nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig. Den Preis, den das Kind für diesen Funken an Zuwendung zahlt, ist jedoch extrem hoch. Es spaltet sich innerlich von seinen Gefühlen ab und fragmentiert sich in verschiedene Persönlichkeitsanteile. Auf diese Anteile hast du dann später als Erwachsener keinen direkten Zugriff mehr. Dies alles geschieht mehr implizit als explizit, das heißt mehr unterschwellig als bewusst. Dieses angelegte Programm wird in den tiefsten und ältesten Schichten unseres Gehirns gespeichert, auf die wir mit Willen, Erinnerung und Logik nicht mehr direkt zugreifen können. Die tief gespeicherte Überzeugung, was ich will, ist nicht wichtig und interessiert keinen, hält von nun an ein Leben lang an und zeigt sich so immer und immer wieder in Erwachsenenbeziehungen, allen voran in einer Paarbeziehung. Ja, nicht nur das. Da dem ganzen System dieses einst gebildete Überlebensprogramm so vertraut ist, ja im Grunde es ja gar nichts anderes kennt, zieht es heute Partner in dein Leben, die dich genauso schlecht behandeln wie damals deine Eltern. Weil du dich in Anführungszeichen gut damit fühlst, auch wenn sich das völlig schräg anhört. Unser Gehirn greift nun mal gerne auf vertraute, bekannte Bahnen oder Muster zurück. Und dieses Muster ist dir seit frühester Kindheit vertraut, also mitunter schon seit Jahrzehnten. Es fehlt eine korrigierende, neue Referenzerfahrung im Beziehungskontext, dass es heute auch anders geht. Wie so etwas aussehen kann, dazu komme ich gleich. Konarzisten manipulieren und kontrollieren. Die Traumatherapeutin Gabriele Rudolph beschreibt die Dynamik des alten Musters der Abhängigkeit so, Zitat Anfang, denn ein inneres Kind, das gelernt hat, die eigenen Bedürfnisse zugunsten anderer zurückzustellen, um zu überleben bzw. um geliebt zu werden, geht davon aus, dass es nur bekommt, was es braucht, indem es sich selbst und andere kontrolliert und manipuliert, Zitat Ende. Nun magst du womöglich überrascht sein, von Kontrolle und Manipulation zu hören. Ja, auch du als Co-Narzisst oder Co-Narzisstin manipulierst und kontrollierst, um unerfüllte Bedürfnisse zu erhalten, nicht nur dein narzisstischer Partner, nur eben viel subtiler, geschickter und hintergründiger. Oftmals mit einem freundlichen und milden Lächeln auf dem Gesicht, um von deinem Gegenüber etwas zu erhalten, was du dich nicht traust, direkt mitzuteilen oder zu fragen. Stets aus der alten Angst gespeist, verlassen zu werden, wenn du dich mit deinen unterdrückten Gefühlen und Bedürfnissen zeigst. Weil diese bei dir im System noch mit dem Etikett nicht wichtig und zu gefährlich versehen sind. Wut ist hier ein großes Stichwort. Hinter deinem sanften Lächeln, deinem stets freundlichen Auftreten, deinem entgegenkommenden Verhalten verbirgst du nämlich eine unglaubliche alte und rasende Wut. Die Wut deines inneren Kindes, dass sie etwas sehr Elementares, ja seine ganze Daseinsberechtigung, einst verwehrt wurde. Diese Wut schlummert seit diesen frühen Tagen im Keller deines Unterbewusstseins, aus dem es jedoch immer wieder ordentlich rumpelt. Diese infantile, kindliche Wut ist absolut berechtigt und verständlich. Sie darf da sein, ja muss sogar erlaubt werden, um sie zu erlösen, allerdings von dir und nicht dem Ausagieren im Außen. Da diese Wut damals abgespalten wurde und sich heute für dich als zu bedrohlich anfühlt, sie zuzulassen, zu fühlen, zeigt sie sich auf Umwegen auf andere Art und Weise. Passive Aggressivität bei Co-Narzissten. Zum Beispiel als passiv-aggressives Verhalten. Insbesondere in einer Paarbeziehung, weil hier die meiste Nähe vorhanden ist. Diese Nähe erinnert subtil an die Vernachlässigung aus der Kindheit und löst damit die unterschwellige Wut aus. Passive Aggressivität ist eines der ganz großen Merkmale eines jeden Co-Narzissten. Sie kommt erst einmal unscheinbar daher. Wie erwähnt, meist von einem sanft wirkenden Menschen, dem du das nie zutrauen würdest, mit leiser Stimme oder einem wohlwollenden Lächeln. Deshalb ist Co-Narzissmus auch so schwer zu identifizieren. Für das Gegenüber, aber auch für den Betroffenen selbst. Ich erinnere mich an einen Mann, mit dem ich mal vor einige Zeit in einer Haus-WG lebte. Ein 1,90 Meter großer Hühner, der aber von seinem Auftreten her sehr schüchtern rüberkam. Seine Stimme war so leise, dass ich ihn beim Zuhören oftmals nicht verstand und bat, etwas lauter zu sprechen. Nach einigen Tagen des Zusammenlebens zeigte sich sein passiv-aggressives Verhalten immer deutlicher. Plötzlich kam er des Öfteren zu vereinbarten Gruppenterminen einige Minuten zu spät oder aß im Kreis unmittelbar vor Beginn noch etwas, sodass die anderen auf ihn warten mussten, entweder bis er kam oder fertig war mit Essen. Darauf angesprochen, hatte er natürlich stets eine plausible Entschuldigung, zum Beispiel, dass er kurz vor dem Gruppenmeeting noch ein wichtiges, unerwartetes berufliches Telefonat reinbekam oder keine Zeit hatte, vorher was zu essen. Das war erstmal verständlich. Doch dann häuften sich solche Vorfälle und so langsam war eine unbewusste Taktik dahinter zu erkennen für den Rest der Gruppe. Als wir den Mann darauf ansprachen, dass dahinter bei ihm passiv-aggressives Verhalten stecken könnte, stritt er dies erstmal mit aller Inbrunst ab. Nein, das wäre ganz und gar nicht so. Passive Aggressivität kann sich des Weiteren durch bewusst eingesetztes Schweigen, Überhören und versteckten Drohungen zeigen. Auch ein sarkastischer, bissiger Humor, sich dumm stellen und Klatsch und Gerüchte verbreiten, gehören zu einem passiv-aggressiven Verhalten. Wie nun rauskommen aus diesem alten Überlebensprogramm? Co-Narzissmus heilen, so kommst du raus aus der Opferrolle. Wie kommst du nun raus aus dieser destruktiven Dynamik, um zum einen deinen eigenen Co-Narzissmus zu heilen, die dahinterliegenden Gefühle zu befreien und zum anderen, genauso wichtig, deine Anziehung auf narzisstische Partner zu reduzieren. Beides hängt nämlich unmittelbar zusammen. Der Schlüssel liegt in der Integration deiner unterdrückten und rasenden Wut seit Kindheitstagen. Umso mehr du lernst, diese heute in einem erwachsenen Rahmen, das heißt ohne blindes Ausagieren, nach einem Trigger von außen in dir zu fühlen und zu halten, umso besser kannst du diese mitteilen und brauchst sie damit nicht mehr blind als passive Aggressivität auszuleben. Ohne anerkannte und gefühlte Wut kannst du deine Grenzen nicht setzen, überhaupt erstmal dein Autonomiestreben fühlen oder benennen. Ein Gleichgewicht zwischen Autonomie und Verbundenheit zu finden, gehört jedoch zu dem typischen Spannungsfeld oder Herausforderung einer jeden Beziehung. Aufgrund der erlebten Kindheitserfahrung hast du in dir jegliche Autonomiebestrebung aber abgespalten und gleichzeitig dem Bedürfnis nach Verbundenheit, welches mehr einem symbiotischen Verschmelzen gleicht, ganz im anderen aufzugehen, zu viel Gewicht gegeben. Teile deinem Partner deine Wut mit. Der Schritt in Richtung mehr Balance zwischen diesen beiden Grundbedürfnissen gelingt dir, wenn du dir deine innerliche Wut erlaubst und zugestehst und dann im zweiten Schritt letztlich auch mitteilst. Falls du gerade in einer narzisstischen Beziehung bist, ist dein dominanter Partner für dich sogar so etwas wie ein Spiegelbild. So überraschend sich das anhören mag, du kannst von ihm lernen, allgemein mehr an dich, deine Bedürfnisse, Grenzen und Gefühle zu denken und auch einzufordern. Also genau das, was er ja die ganze Zeit tut und du ihm wahrscheinlich auch vorwirfst. Umgekehrt kann er von dir lernen, sich zurückzunehmen und auch an das Wohlbefinden seines Partners zu denken, als nur an das eigene. Im Grunde seid ihr Spiegel füreinander, sofern ihr das erkennt. Die Mitteilung von gehaltener, von kindlicher Ladung befreiter Wut kann beispielhaft in Sätzen wie diesen geschehen. Ich fühle Wut, dass du dich überhaupt nicht für mich interessierst. Das lasse ich nicht länger mit mir machen. Oder mir fällt es schwer, dir mein Missfallen, meine Wut über dein Desinteresse mitzuteilen, weil dann eine Angst hochkommt, dass du mich verlässt. Das mag sich für dich zu Beginn unmöglich anhören oder auch anfühlen, wie bei so vielen. Du musst einmal den Mut aufbringen, dich deiner größten Angst zu stellen, um dann zu erfahren, dass es gar nicht so schlimm war. Bei der Bewusstwerdung oder Integration von Konarzismus können folgende Impulsfragen hilfreich sein. Wie kann ich mich in einer Partnerschaft abgrenzen? Kann ich mich selbst fühlen, wenn ich im Kontakt mit meinem Partner bin? Wo liegt mein ganz persönliches Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz, Autonomie und Verbundenheit? Ab wann beginne ich mich im anderen zu verlieren? Wie viel Nähe kann ich zulassen und dennoch mich selbst weiter spüren? Kann ich fühlen, wo ich aufhöre und der andere anfängt? Sind diese Grenzen starr oder veränderbar? Wer beeinflusst diese Grenzen? Ist mir im Beziehungsalltag bewusst, wie viel Abgrenzung oder Nähe ich gerade brauche? Wie viel Eigenes kann ich mir zugestehen, ohne Angst zu bekommen, aus der Bindung zu fallen oder abgelehnt oder verlassen zu werden? Wer definiert meinen Selbstwert, ich selbst oder mein Partner? In welchen Situationen fühle ich mich wertvoll und wann nicht? An welche Situation aus meiner Kindheit erinnert mich das? Was durfte ich damals nicht fühlen? Von welchem Elternteil wurde ich bewusst unselbstständig gehalten, fühlte ich mich wie eine Erweiterung dieser Person, sodass ich mich heute nichts traue. Ein harmonisches Fließgleichgewicht. Gesunde Partnerschaften und Beziehungen zeichnet ein ausgeglichenes Fließen von Geben und Nehmen, von Nähe und Distanz, von Eigenständigkeit und Verbundenheit aus. Für dieses Fließen ist es jedoch unabdingbar, dass du dich heute als eigenständige Person mit eigenen Grenzen, Gefühlen, Wünschen, Bedürfnissen wahrnimmst und nicht mehr als ohnmächtiges und dem Wohlwollen von anderen ausgeliefertes kleines Kind siehst. In einer narzisstisch-konarzistischen Verbindung geschieht aber genau das. Im Grunde sind hier zwei bedürftige, erwachsene Kinder zusammen, die sich jeweils von den gegenüberliegenden Polen begegnen. Hier ist kein echtes Entwachsen aus den tiefsitzenden Bindungsmustern möglich. Im Gegenteil, in solch einer Verbindung inszeniert sich erneut das erlebte Grauen von damals. Immer wieder aufs Neue, auch wenn es mitunter zu Beginn einer Beziehung so aussehen mag, dass es diesmal anders verläuft. So lange, bis du dich deiner größten Angst stellst und diese fragmentierten Anteile in dir anschaust, fühlst, integrierst und damit endlich erlöst. Der nächste Schritt. Als Co-Narzisst, Co-Narzisstin liegt in einer narzisstischen Beziehung die Chance, deine eigenen, noch nicht bewältigten Entwicklungsaufgaben nachzuholen. Davon wirst in erster Linie du selbst und dein Selbstbild profitieren, aber auch dein nahes Umfeld. Deine Ausstrahlung wird sich verändern und damit auch deine Anziehung auf Narzissten. Daraus resultieren wirst du nahezu zwangsläufig künftig ganz andere Beziehungspartner in dein Leben ziehen. Solche, die an dir wirklich interessiert sind, die wirklich auf dich eingehen können und wollen. Du siehst ein absolut erstrebenswertes Ziel, für das es sich lohnt, etwas Mühe und Zeit zu investieren. Für dich als Co-Narzisst, Co-Narzisstin hängt dieser Entwicklungsweg neben der Integration der eigenen Wut mit der Aufwertung deiner eigenen Ich-Identität und dem Aufdecken von begrenzenden Glaubensmustern zusammen. Hin zu einem lebendigen und selbstbewussten Ich-Gefühl. Merkmale eines starken Ich-Gefühls sind unter anderem: Du spürst und kennst deine Bedürfnisse, Grenzen und Wünsche und kannst diese deinem Partner mitteilen. Du weißt, wer du bist, wo deine Stärken, Fähigkeiten, aber auch Schwächen liegen und kannst mit all dem freundlich umgehen. Du wirst unabhängiger von anderen Meinungen, Bewertungen, Lob oder Tadel. Du vertrittst eine eigene Meinung. Du besitzt die Fähigkeit zu einer gesunden Abgrenzung von belastenden Situationen oder Personen. Du kannst eine gesunde Balance von Nähe und Autonomie in einer nahen Beziehung zulassen. Ein positives und wertschätzendes Selbstbild ist ein wesentlicher Faktor für das Ablegen des eigenen Co-Narzissmus. Ich hoffe, dass du dafür einiges aus dieser Episode mitnehmen konntest. Falls du jedoch dauerhaft von deinem Co-Narzissmus heilen willst, empfehle ich dir mein kostenloses Handbuch für Partner von Narzissten. Speziell entwickelt für co-abhängige Partner von Narzissten. Darin erfährst du unter anderem ein vertieftes Verständnis, warum du dich für andere aufgibst und wie du diese alten Bindungsmuster auflöst. Wann macht die narzisstische Beziehung keinen Sinn mehr? Was du über die Dynamik von Co-Narzissmus unbedingt noch verstehen musst? Eine Skala der narzisstischen Ausprägung, entweder bei dir oder deinem Partner. Den Link zum Herunterladen des E-Books findest du in den Shownotes. Für heute bedanke ich mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir nun viel Erfolg beim Heilen deines Co-Narzissmus. Dies war eine weitere Folge zur Stärkung deines Umgangs mit Narzissten. Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir die Tipps im Umgang mit Narzissten geholfen haben, freue ich mich auf deine Bewertung auf iTunes. Wenn du Lust hast, dich hier aktiv zu beteiligen, dann kannst du mir einfach eine E-Mail mit einem Themenwunsch schreiben. Falls du keine Episode mehr verpassen willst, abonniere gleich den Podcast auf iTunes oder Spotify. Für ein besseres Verständnis im Umgang mit Narzissten in Beziehungen, lade dir jetzt mein Handbuch für Partner von Narzissten herunter. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich freue mich schon, dich in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut, hab eine gute Zeit, dein Oliver.